Ich glaube, wir alle, wir stehen unter diesem Eindruck dieser beiden Predigten, die wir heute Morgen schon gehört haben. Und für mich persönlich, Gott hat auch unbedingt zu mir geredet und ich persönlich bin so eigentlich erschrocken von dieser Brutalität, mit der Satan vorgeht, mit diesen offensiven Kräften, mit denen er versucht, so ganz massiv in unser Leben einzudringen. Aber ich glaube, jedem von euch ist klar, dass Satan nicht immer sofort und mit dieser Brutalität in unser Leben eindringen will und auch nicht eindringen kann, sondern dass Satan Wege hat, uns auch manchmal als ein Engel des Lichts zu erscheinen und dadurch einen Zugang zu uns sucht, um dann seinen Auftrag, den er hat, womit er seine Untergebenen auch aussendet, in unserem Leben einfach auszuführen. Und ich wünsche sehr, und das ist wirklich mein Gebet, dass Gott uns heute Nachmittag zeigen könnte, wie wir Gottes Stimme von der Stimme Satans in unserem Leben unterscheiden können. Damit wir hier eine Hilfe hätten und Satan bloßstellen können in seiner Absicht, bezogen auf unser ganz persönliches Leben. Kann sich jemand von euch an das Motiv von der Einladung erinnern? Das war das Thema, Gott dienen heute, ja. Das eine Satellitenschüssel habe ich gehört hier, richtig. Es war eigentlich eine sehr große Antenne, mit der man in der Lage ist, Signale oder Informationen zu empfangen. Und ich weiß nicht, ob das jedem von uns bewusst wird. Hier, wenn wir jetzt in diesem Raum sitzen, sind wir eigentlich umgeben von einer ganzen Menge Radiowellen. Sprich, wenn wir hier eine Antenne aufstellen würden und entsprechende Technik dahinter hätten, könnten wir diese Radiowellen hörbar machen. Und wisst ihr, wir Menschen funktionieren eigentlich als solche Antennen. Auf einer etwas anderen Ebene. Ich hole etwas weiter aus. Ihr wisst, Gott hat uns Menschen das Gehör geschenkt. Das heißt in Sprüchen, dass das sehende Auge und das hörende Ohr, und das schenkt Gott der Herr. Und man sagt, dass das Ohr eigentlich das sensibelste Organ des Menschen ist. Das sensibelste Sinnesorgan. Und es hat sogar die Fähigkeit, im Unterbewusstsein Dinge wahrzunehmen. Ich muss gestehen, das beeindruckt mich eigentlich auf einer interessanten Weise. Kommt vielleicht ein wenig lustig daher, aber es kommt manchmal vor, dass ich zu Hause etwas später zu Bett gehe. Und ich habe unser Arbeitszimmer gleich direkt neben dem Schlafzimmer, und wenn ich dann soweit fertig bin und dann ins Schlafzimmer gehe, leise die Tür aufmache, dann kommt es immer wieder vor, dass meine Frau plötzlich sprunghaft hochschnellt und im Bett sitzt und mich anguckt. Ach, du bist es. Legt sich hin, schläft wieder ein. Und wenn ich sie am nächsten Morgen darauf anspreche, weiß sie nichts mehr davon. Das heißt, unser Ohr ist so ausgerichtet, dass es sogar im Unterbewusstsein etwas aufnehmen kann. Und jetzt noch einmal zurück dazu, dass wir Menschen, jeder Einzelne, eigentlich eine Art Antenne darstellt, aber auf einer anderen Ebene. Wisst ihr, Gottes Wort spricht eigentlich an unterschiedlichen Stellen davon. Und zwar geht es da um eine ganz persönliche Art der Wahrnehmung. Wir haben in diesen Tagen von Hannah gehört. Hanna war im Tempel und das heißt, Hanna redete in ihrem Herzen. Sie sprach nicht laut offensichtlich. Eli sah sie an und dachte sich, Mensch, was ist mit der? Die ist betrunken. Hanna redet in ihrem Herzen. Wisst ihr, wenn wir eine Sprache erlernen wollen, müssen wir hören können. Anders können wir keine Sprache erlernen. Wenn jemand mit dem Herzen reden kann, dann heißt das mit anderen Worten, dann muss er auch mit dem Herzen hören können. Und Hanna hat offenbar diese Sprache gelernt. Wir lesen an einer anderen Stelle, da sagt Jesus im Neuen Testament, mit hörenden Ohren hören sie nicht. Er spricht auch davon, mit sehenden Augen sehen sie nicht. Das heißt, es geht nicht um das natürliche Hören, sondern es gibt eine Ebene unserer persönlichen Wahrnehmung, mit der oder auf der wir hören. Und die Wirkung sieht so aus, wir erkennen das schön an dem Beispiel des Petrus. Als Petrus die ersten Begegnungen macht, Jesus bittet ihn darum, dass er ihn mit seinem Boot etwas aufs Meer hinausbringt, weil er eine Predigt bringen wollte. Petrus tut das und dann befiehlt Jesus ihm und sagt, fahre auf das Meer hinaus und wirf dein Netz zur Rechten aus. Petrus sagt, Meister, wir haben die ganze Nacht gefischt, was sollen wir jetzt? Und dann sagt er dieses markante Wort, aber auf dein Wort hin wollen wir hinausfahren und den Fischzug tun. Und sie tun das auch und sie fangen so viele Fische wie wahrscheinlich nie zuvor. Ein anderes Schiff muss ihnen zur Hilfe kommen und sie kommen jetzt zurück und dann passiert etwas. Und zwar, Petrus kommt zu Jesus, fällt vor Jesus nieder und sagt, Herr, gehe aus von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Hat Jesus diese Worte zu ihm geredet? Oder hat Gott auf einer anderen Ebene der Wahrnehmung zu ihm geredet? Und ich glaube, ihr wisst sehr gut, wovon ich rede und wir erleben das ja auch hier in diesen Tagen. Aber wisst ihr, auf dieser Ebene gibt es zwei Sender, die ihre Botschaften aussenden. Da ist einmal Gott, die Stimme Gottes, die zu uns redet. Und da ist bedauerlicherweise auch die Stimme Satans. Gott zeigt uns in seinem Wort ganz klar, was die Absichten dieser beiden, wenn ich das so sagen darf, Sender sind. Und Gottes Wort sagt uns auch, wir wissen, was Satan im Schilde führt. Wisst ihr, wenn wir uns darüber nicht ganz im Klaren sind, dann dient Gottes Wort dazu, dass wir das erkennen können. Und ich möchte mit der Hilfe Gottes versuchen, uns da heute einige Beispiele dafür zu zeigen. Ich möchte aber ganz kurz stehen bleiben, das ist mein erster Hauptgedanke, bei der Stimme Gottes. Wisst ihr, es ist so wichtig, dass wir uns darüber im Klaren sind, was die Stimme Gottes ist, auf welchem Weg Gott redet. Denn nur wenn wir diese Stimme kennen, werden wir in der Lage sein, Unterschiede festzumachen. Wir haben von der Größe Gottes gehört in diesen Tagen. Und in Hebräer 1, Vers 3, da steht es, dass Gott alle Dinge mit seinem kräftigen Wort trägt. Wisst ihr, ich bin vor dieser Bibelstelle stehen geblieben und ich dachte, lieber Gott, wie groß musst du sein? Wie groß bist du, dass du das ganze Weltall, und ich bin so froh, dass wir schon einiges über die Größe des Weltalls gehört haben, dass du dieses Weltall mit deinem mächtigen Wort trägst. Durch sein Wort schuf Gott die Welt, die Erde, die Schöpfung. Das heißt, in Gottes Wort liegt eine so ungeheure Wirkung, dass wir dieselbe auch heute noch wahrnehmen können. Und auch darüber sprachen wir in diesen Tagen schon, dass Gott sagt, Vielleicht schlagen wir diese Stelle auf in Römer 1, Vers 20. Da heißt es, dass die Menschen, vielleicht von Vers 18 lese ich uns, Römer 1 von Vers 18, denn Gottes Zorn vom Himmel wird offenbart über alles gottlose Wesen und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit aufhalten. Denn was man von Gott weiß, ist ihnen offenbar, denn Gott hat es ihnen offenbart, damit, dass Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird er sehen, so man das wahrnimmt an den Werken, nämlich an der Schöpfung der Welt, also, dass sie keine Entschuldigung haben. Gott hat die Welt durch sein Wort geschaffen. Und an dieser Schöpfung sehen wir Gottes gewaltiges Reden. Wir wissen, dass Gott auf unterschiedliche Art und Weise redet. Es heißt da, dass Gott durch sein direktes Wort redet, durch die Bibel. Heute Morgen hörten wir davon und es wurde diese Bibelstelle aus Hebräer 4 zitiert, Hebräer 4, Vers 15. Da wird uns etwas über die Stärke dieses Wortes Gottes ausgesagt. Es heißt da, dass Hebräer 4, Vers 12, Entschuldigung, es heißt da, dass Gottes Wort ein lebendiges Schärf ist, das da kräftig ist und schärfer als kein zweischneidig Schwert und dringt durch, bis dass es scheidet, Seele und Geist, auch Mark und Bein. Und jetzt achtet darauf. Und es ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Hier haben wir schon einen ersten Hinweis darauf, wie Gottes Wort wirkt und woran wir Gottes Wort erkennen können. Es ist ein Richter der Gedanken und Sinne unseres Herzens. Wir werden etwas später noch darauf kommen. Gott redet durch sein Wort. Gott redet durch seinen Sohn. Ebenfalls der Hebräerbriefschreiber spricht davon und sagt, dass Gott gleich am Anfang des Hebräerbriefes vor Zeiten manchmal und mancherlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten. Aber zuletzt in diesen Tagen redet er zu uns durch den Sohn, welchen er gesetzt hat zum Erben über alles, durch welchen er auch hat die Welt gemacht. Das heißt, Gott redet durch Jesus Christus. Gott redet durch sein Erlösungswerk. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab. Johannes 3, Vers 16. Dadurch redet Gott zu uns Menschen. Und als Jesus verherrlicht wurde auf dem Verklärungsberg und drei Jünger, Helmut sagte heute Morgen, die drei stärksten Jünger bei ihm waren, da sprach Gott, dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Das ist das Wort. Und Jesus selbst brachte dieses Zeugnis und sagte, das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Johannes 14, 24. Gott redet durch das Wort, durch seinen Sohn, Gott redet aber auch durch seinen Heiligen Geist. Als Jesus die Jünger auf seinen Abschied vorbereitete, dass er wieder auffahren wird gen Vater, dann sprach er davon, dass er den Heiligen Geist senden wird, den Geist der Wahrheit, einen Tröster. Und er sagt, es ist der Heilige Geist, der euch alles lehren wird. Das heißt, der Geist Gottes redet zu den Menschen. Und wir dürfen dieses Reden hören und wir dürfen dieses Reden verstehen. Und als Philippus diesen Auftrag erteilt bekommt, dass er gegen Mittag sich auf den Weg begeben soll, der Geist Gottes zeigt ihm die Straße, auf die er gehen soll, weil da ist ein Mensch, der Gottes Hilfe braucht. Der Geist Gottes redet zu ihm. Und diese Stimme war für Philippus hörbar. Gott redet durch den Heiligen Geist. Gott redet aber auch durch das Weltgeschehen. Das heißt, in den Evangelien, in den letzten Zeiten werden Kriege kommen, Kriegsgeschrei. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben. Es werden Erdbeben kommen hier und da. Die Not wird groß werden. Ich weiß nicht, ob uns das wirklich so bewusst ist, dass Gott dadurch zu uns redet. Dass Gott uns dadurch zeigt, dass die Prophetie, die hier in Gottes Wort liegt, dass sie sich erfüllt und dass Gott uns genau dadurch etwas sagen will, dass unsere Zeit einfach begrenzt ist, dass wenn wir uns für Nachfolge entscheiden, wir uns heute dafür entscheiden sollten, denn diese Zeichen der Endzeit, sie treten in Erscheinung, Gott redet dadurch zu uns. Und lasst uns dessen wirklich bewusst sein. Eine wunderbare Tatsache ist die, dass Gottes Stimme oder Gottes Reden, es ist die Wahrheit. Das heißt, diesem Wort, diesem Reden Gottes dürfen wir ohne Vorbehalt und bedingungslos vertrauen. Wir brauchen dieses Wort nicht in Zweifel ziehen. Wir haben heute Morgen von diesem Glauben gehört und dieses Reden Gottes dürfen wir und müssen wir als eine Tatsache annehmen. Gottes Reden ist die Wahrheit. Und Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen, bis dass es alles geschehe. Wisst ihr, etwas Besonderes an dem Reden Gottes ist, und das scheint mir ein ganz wichtiger Punkt zu sein, dass Gottes Reden, egal welcher Art es ist, es dient immer dem Wohle des Menschen. Wenn du merkst, dass Gott zu dir redet, auf welche Art auch immer, auf welchem Weg auch immer, dann will Gott dir etwas zeigen und er will dir etwas Gutes tun. Wie und in welcher Art, darauf werden wir gleich noch kommen, aber Gottes, vielleicht als Frage gestellt, was sind denn Gottes Absichten mit uns Menschen? Vielleicht liest einmal jemand aus unserer Mitte aus den Vers in Jeremia 29, Vers 11. Dankeschön. Der Prophet sagt hier, und er spricht in Gottes Auftrag, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Gott will uns Menschen wohltun, und aus diesem Grund redet er zu uns. Lasst uns einmal aufschlagen, 5. Mose 28, und hier die Verse 1 und 2. Wer es hat, liest es bitte. Dankeschön. Mose zeigt hier, dass wenn das Volk der Stimme Gottes gehorcht, dann hat Gott Segnungen dafür bereitet. Das heißt, wer Gottes Wort hört, es wahrnimmt und danach handelt und tut, der wird Segen von Gott empfangen. Der wird Segen für sein persönliches Leben empfangen und er wird zu einem Segen für andere werden. Noch ein weiterer Beweis dafür, Josua 1, Vers 8. Bitte lest auch diesen Vers.
Lass das
Dankeschön. Wer von uns würde sich nicht das für sein Leben wünschen? In allem, was wir tun, gelingen zu haben und weise handeln zu können. Aber es gibt eine Bedingung dafür. Gottes Stimme hören und danach handeln. Gott will uns wohltun, wenn er zu uns redet. Und ein letzter Gedanke zu dem Punkt, die Stimme Gottes. Die Stimme Gottes, sie kann auch verstummen. Das Interessante ist, Gott kann durch sein Schweigen zu Menschen reden. Als es diesen Amoklauf in Winnenden gab, dann wurden ja unterschiedlichste Beileidsbekundungen zum Ausdruck gebracht, es wurden Kerzen aufgestellt und dergleichen mehr. Und unter anderem ging ein Schild durch die Schlagzeilen. Da kam diese Frage auf: Gott, wo warst du? Und diese Frage resultierte ja daraus, dass man sich gefragt hat: Gott, warum schweigst du zu diesem Geschehen? Warum schweigst du zu dieser Not? Warum lässt du so grausame Taten geschehen? Und man kann sich ja nur wünschen, dass Gott durch dieses Schweigen reden kann. Und es hat jemand mal eine Antwort darauf gegeben und sagte: weil wir Gott aus unserem Leben ausschließen, weil wir Gott aus der Gesellschaft ausschließen, weil wir Gott aus den Schulen ausschließen, aus der Politik ausschließen, weil wir mit Gott nichts mehr zu tun haben wollen, zieht sich Gott zurück und schweigt zu dem Tun der Menschen. Und dann geschehen diese furchtbaren Dinge und Gott kann durch dieses Schweigen reden. Ich weiß nicht, ob ihr es selbst schon einmal erlebt habt, dass Gott auf eure Fragen keine Antwort gegeben hat, dass Gott geschwiegen hat. Dann lasst euch an dieser Stelle nicht durch Satan in Versuchung führen. Wir werden gleich darauf kommen, dass das Angriffspunkte sind. Aber wisst ihr, wenn ihr vor Gott tretet und bei Gott um Antwort bittet und Gott euch nicht gleich antwortet, Gott schweigt, dann nehmt dieses Schweigen Gottes als ein Reden, als eine Gelegenheit wahr, euch zu fragen, was könnten die Ursachen sein? Was kann der Grund dafür sein, dass Gott schweigt? Und wisst ihr, Gott wird euch nicht im Unklaren darüber lassen, weil Gott es gut mit euch meint. Und doch eine Warnung: Wenn wir Gottes Reden von unserem Leben oder aus unserem Leben ausschließen, ganz bewusst mit ihm nichts zu tun haben wollen, uns gegen ihn auflehnen, die Sünde wider den Heiligen Geist begehen, dann kann sich Gott auch von einem Menschen abwenden und nicht mehr zu diesem Menschen reden. Aber diese Abwendung Gottes geschieht nie unbewusst. Und deswegen möchte ich mich daran nicht aufhalten, es nur als eine Warnung stehen lassen, dass wir mit Gottes Reden vorsichtig umgehen sollen. Dass wir dankbar sein sollen, wenn Gott redet. Und dass, wenn Gott schweigt, er selbst dann zu uns reden kann. Nur zur Erläuterung, es wird nicht so sein, dass Gott dir auf deine Fragen keine Antwort gibt und die Ursache darin liegt, dass Gott sich von dir abgewandt hat, ohne dass du dir darüber bewusst bist. Das kann nicht sein. Die Abwendung, dieses Schweigen Gottes, das tritt nicht bewusst ein. Saul wusste das, dass Gott sich von ihm abgewandt hat. Er war sich darüber im Klaren gewesen. Ich wünsche, dass diese Gedanken uns zeigen, dass Gottes Stimme Realität ist. Und ich weiß, ihr zweifelt nicht daran. Denn das, was wir in diesen Tagen hier erleben, ist der beste Beweis dafür, dass Gott redet. Und Gott redet heute. Die Stimme Satans, der zweite Hauptgedanke. Wir haben heute Morgen von dieser schrecklichen Wirkung gehört, welche Art und Weise er redet. Aber ganz kurz, wer ist Satan eigentlich? Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir das verstehen und dass wir uns auch darüber im Klaren sind. Satan bedeutet im Hebräischen so viel wie ein Feind. Ein Feind in dem Sinne, dass so wie ein Gegner im Gericht dem Angeklagten gegenüber auftritt, so ist im Hebräischen die Definition für dieses Wort Satan. Er ist ein Feind, indem er zu einem Ankläger wird. In anderen Worten, er ist ein Widersacher. Er ist ein Gegner Gottes und aller Gottzugehöriger. Und das sollten wir uns ganz klar vor Augen halten. Satan ist ein Gegner Gottes. Er hasst Gott. Und Satan hasst die Menschen, weil die Menschen in der Lage sind, Gottes Stimme zu hören, sich der Stimme Gottes zu öffnen und sich von Gottes Wirken, von Gottes Wort verändern zu lassen. Dafür hasst Satan die Menschen und er unternimmt alles Mögliche, um dieses Reden Gottes abzuschneiden. Satan ist kein nebulöses Wesen, das undefinierbar wäre. Wir haben heute Morgen diese Bilder gesehen. Satan ist eine Persönlichkeit, ein Herrscher, eine Macht in dieser Welt. Und wir wissen, dass Satan sich Jesus gegenübergestellt hat und ihn versuchte. Wir kommen gleich noch darauf. Wenn ihr euch an die letzten Jugendbibeltage erinnert, und es war eigentlich die letzten Jahre so, da kam immer wieder einmal die Frage auf, woher kommt das Böse, wer ist Satan? Aber wisst ihr, das Interessante ist, Gottes Wort sagt uns nicht viel über die Herkunft. Und es ist in diesem Sinne auch nicht notwendig, dass wir anfangen, danach zu forschen. Denn genau an dieser Stelle kann Satan angreifen. Wisst ihr, unser Verständnis ist begrenzt und wenn Gott uns etwas vorenthält, dann aus diesem Grund, weil wir es mit unserem beschränkten Verstand nicht erfassen können, nicht begreifen können. Und ich glaube, die Herkunft Satans gehört in dieses hinein, was unser Verständnis übersteigt. Und wir sollten nicht anfangen, an dieser Stelle zu bohren und nachzufragen, weil Satan wird das ausnützen und wird uns in Zweifel führen. Aber wenn du Gottes Wort dir vor Augen hältst, dann wird ganz klar deutlich, es ist jemand, der dich angreifen will, dessen Stimme du hören kannst und der etwas im Schilde führt, nämlich dich von Gott zu trennen. Was sagt uns Gottes Wort? In Johannes 8,44, da heißt es, dass Satan ein gefallener Engel ist. Ein gefallener Engel, der gesündigt hat. Und dabei sollten wir es stehen lassen. Wir lesen in 2. Petrus 2, Vers 4. Ich werde uns das gerade lesen. 2. Petrus 2, Vers 4. Denn Gott hat die Engel, die gesündigt haben, nicht verschont, sondern hat sie mit Ketten der Finsternis zur Hölle verstoßen und übergeben, dass sie zum Gericht Gottes behalten werden. Auch wieder ähnlicher Gedanke, gefallene Engel. An zwei Stellen spricht die Bibel davon. Und es gibt eine dritte Stelle in Judas 6, da heißt es, auch die Engel, die ihr Fürstentum nicht bewahrten, sondern verließen ihre Behausung, hat er behalten zum Gericht des großen Tages mit ewigen Banden in der Finsternis. Und das ist es, was Gottes Wort über Satan sagt. Gottes Wort, wir haben gehört, ist die Wahrheit. Und das sollte uns reichen, über Satan zu wissen. Über die Realität Satans. Er ist der Fürst und Herrscher dieser Welt, der Gott und alle Gottzugehörigen hasst. So wie Gottes Stimme hörbar ist und Gott redet, genauso ist Satans Stimme hörbar und Satan redet auch. Wodurch redet Satan? Satan redet, indem er Gottes Kinder versucht. Wir wissen, dass Satan Jesus versuchte. Und die Versuchungen, die an uns herantreten, sind das Reden Satans. An der Stelle hören wir seine Stimme. Satan redet, indem er Menschen zu Bösem veranlasst. Ihr wisst ja, was mit Judas passiert ist. Jesus sagt, dass der Satan in ihn fuhr und ihn zum Verrat an Jesus verraten hat, zum Verrat an Jesus geleitet hat, überredet hat. Satan redet, indem er Menschen zu Bösem veranlasst. Wir wissen von Ananias und Sapphira, die sich zur Lüge gegen den Heiligen Geist haben hinziehen lassen. Oder überreden lassen. Apostelgeschichte 5, Vers 3. Das war das Reden Satans gewesen. Satan redet dadurch, dass er Menschen bindet, dass er Menschen fesselt, in Abhängigkeiten bringt, in Zwänge bringt, dass sie nicht loswerden können. Dadurch redet Satan. Satan redet, indem er Gottes Wort in Frage stellt. Die Wahrheit, die wir haben dürfen. Wir wissen ja von Adam und Eva in Besonderheit, dass die Schlange zu ihr redete, Satan in Gestalt der Schlange. Ich brauche ja nicht näher darauf eingehen. Zweifel wurden gesät, Gottes Wort in Frage gestellt. Dadurch redet Satan. Satan redet, wir hörten gestern Abend in der Gebetsstunde davon, indem er mit Sorgen, mit Gedanken, mit Problemen, mit fremden Einflüssen, mit Ablenkung einfach uns daran hindern will, Gottes Stimme zu hören. Ist euch das schon mal so ergangen, dass ihr im Gottesdienst sitzt und plötzlich bewusst werdet, worüber wurde gerade gesprochen? Was war gerade nochmal der Gedanke? Wisst ihr, Satan versucht durch Ablenkung zu reden. Er hasst euch. Er will nicht, dass ihr im Gottesdienst sitzt und Gottes Stimme hört. Und deswegen, wisst ihr, wenn ihr in euch vorbereitet, wenn der Sonntagmorgen kommt, geht nicht unvorbereitet in einen Gottesdienst, sondern betet, dass Gott ein Schutzschild um euch aufbaut, um eure Gedanken, dass er euren Blick nach vorne lenkt, dass Gott euren Blick auf Gott lenkt, auf das Wort lenkt. Und wisst ihr, Satan kann dadurch wirken, dass er euch den Abend davor bis in die Nacht auf sein lässt und ihr am nächsten Tag in den Gottesdienst kommt und die Augen kaum offen halten könnt. Satan kann dadurch wirken, denn Satan hat Gefallen daran, dass ihr Gottes Wort nicht hört. Macht euch frühzeitig darüber bewusst und seid euch darüber im Klaren, auf welchen Wegen Satan reden kann und reden will. Satan redet, indem er Anklage gegen die Kinder Gottes erhebt. Es gibt da diese Schriftstelle in Sacharja Kapitel 3. Und da heißt es in den Versen 1 und 2, Und mir ward gezeigt, der hohe Priester Josua stehend vor dem Engel des Herrn, und der Satan stand zu seiner Rechten, dass er ihm widerstünde. Und er sprach zu dem Satan, der Herr schelte dich, du Satan, ja, der Herr schelte dich, der Jerusalem erwählt hat, ist dieser nicht ein Brand, der aus dem Feuer errettet ist? Hier sehen wir, dass der Engel des Herrn spricht und Satan schilt, dadurch, dass er zur Rechten steht vor Josua. Diese Szene ist uns hier so beschrieben, aber dass er widersteht, dass Satan Anklage erhebt. Und ich denke, jeder von uns hat es in seinem Leben, wenn wir Gott dienen, schon einmal erlebt, dass Satan durch Anklage redet in unserem Leben. Satan redet, indem er uns von guten Taten abhält. Wer da weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Und Satan redet dadurch. Er will uns vom Wohlgefallen Gottes abhalten. Ihr kennt doch diese Schriftstelle, wo Jesus den Jüngern verkündet, dass er wird leiden müssen. Und Petrus springt ein und sagt, Meister, das widerfahre dir nicht. Und was antwortet Jesus ihm? Trete hinter mich, du Satan. Hat er jetzt Petrus gemeint, dass Petrus Satan ist? Ganz gewiss nicht. Aber wisst ihr, Satan versuchte Einfluss zu nehmen. Satan versuchte, Jesus nicht den Opfertod sterben zu lassen. Satan versucht, uns von guten Taten abzuhalten. Vielleicht nur kurz, oder schreibt euch diese Schriftstelle auf, in 2. Samuel 19, Vers 23, da kommt Simei und bittet bei David um Vergebung, weil er David gespottet hatte, als er aus Jerusalem ausgezogen ist, geflüchtet ist. Absalom verfolgte ihn ja und jetzt fluchte Simei David, und als David jetzt den Sieg errungen hat, kommt Simei wieder, bittet um Vergebung, und dann treten die Kinder der Zeruja auf und sagen zu David, schlage sie, vernichte sie, sie sind es, die dich gespottet haben. Und David sagt in ähnlichen Worten, ihr könnt das ja nachlesen, warum sollte ich dem Satan Gehör schenken und hier, wo jemand ist, um Vergebung bittet, nicht Vergebung gewähren. So, Satan redet dadurch, indem er uns versucht, von guten Taten abzuhalten, von dem Wohlgefallen Gottes, von dem, was Gott von uns verlangt. Satan wirkt auch oder redet auch, indem er uns in unserer Arbeit für Gott hindert. Der Apostel Paulus, er sagte das einmal, dass sie nach Thessalonich kommen wollten. Es steht in 1. Thessalonicher 2, Vers 18. Und das Satan sie daran hinderte. Er schreibt, darum haben wir wollen zu euch kommen nach Thessalonich zweimal, und Satan hat uns verhindert. Seht mal, war es jetzt so, dass Satan durch Paulus wirkte? War es jetzt so, dass Satan mächtiger war als Gott? Wie war das möglich, dass Satan Paulus hinderte, nach Thessalonich zu kommen? Ist Gott nicht größer? Wisst ihr, ich glaube, wir müssen das, Paulus schildert uns ja hier nicht, wodurch, warum es geschehen ist, aber Satan kann die Umstände so lenken, dass er uns daran hindert, etwas für Gott zu tun. Vielleicht ein persönliches Beispiel. Ich habe es schon erlebt, dass ich noch an meinem Arbeitsplatz, wenn man mal eine ruhige Minute hat, einfach so dieses Empfinden habe und diese Sehnsucht habe, diese Vorfreude habe, wenn ich nach Hause komme, Gemeinschaft mit Gott zu haben. nach Hause zu kommen. Meine Frau kommt in der Regel etwas später, aber dann die Stille zu haben, zu lesen, Gott reden zu lassen. Und dann komme ich nach Hause und dann kommt eins nach dem anderen. Du kommst gerade zur Tür rein, dann hast du vielleicht Post im Postkasten gehabt, die dich irgendwie, mit der du nicht gerechnet hast, wie auch immer. Dann kommt ein Anruf rein, dann klingelt vielleicht der Nachbar oder du siehst irgendeine Arbeit, die liegt, du willst die Arbeit tun und dann plötzlich wird dir bewusst, Mensch, ich bin gar nicht dazugekommen, ich habe mich so gefreut, ich wollte lesen, ich wollte Gott reden lassen, ich wollte Stille haben. Aber Satan hat die Umstände so geführt und Satan ist es, der das tut, weil er uns daran hindern will. Und wisst ihr, wenn wir das erkennen, wir müssen Stellung dagegen beziehen, wir müssen das Gott bekennen, wir müssen Gott darum bitten, dass er uns Gnade schenkt, damit wir auf diesem Gebiet sensibilisiert werden und damit wir erkennen, so redet, so wirkt Satan. Er redet, indem er uns an unserer Arbeit für Gott hindert. Und ich glaube, wir haben das alle schon erlebt. Er hält uns vom Gebet ab, er hält uns vom Bibellesen ab, er hält uns davon ab, vielleicht mal einen Besuch zu machen bei älteren Geschwistern. Irgendeinen Dienst, das müssen nicht nur ältere Geschwister sein, das können jüngere sein. Freunde, für die wir beten sollen, die wir mal ansprechen sollten, zu denen wir mal hingehen sollten, mal fragen sollten, hör mal, wie geht's dir eigentlich, was ist mit dir? Ich merke, du bist irgendwie niedergeschlagen. Satan will uns davon abhalten. Wir hörten davon, Gottes Reden dient dem Wohl des Menschen. Wisst ihr, Satans Reden dient dem Verderben des Menschen. Satan führt nichts anderes im Schild, als uns von Gott abzubringen. Und er geht dabei grausam vor. Das heißt in 1. Petrus Kapitel 5, Vers 8. Seid nüchtern und wachet, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben und wisset, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt ergangen sind. Satan tritt auf wie ein brüllender Löwe und er sucht, den zu verschlingen, der an Gott festhält und der an Gott ist. Er hat Acht auf uns Menschen, er will uns in Sünde verleiten. Gutes Beispiel dafür haben wir in Hiob. Satan bereitet uns Schwierigkeiten in unserem Leben. Satan bereitet uns Nachstellungen. Satan tritt mit der Verfolgungen an uns heran, mit Anfeindungen. Er hat unser Verderben im Sinn. Darum geht es ihm. Und ich denke, auch diese Gedanken, sie zeigen uns, dass Satans Reden, seine Stimme Realität sind. Aber nun wollen wir zu dem dritten Hauptgedanken kommen und uns fragen, wie können wir hier einen Unterschied feststellen? Wie können wir wirklich Satans Stimme von der Stimme Gottes unterscheiden? Und wisst ihr, ich hoffe, ihr seid nicht enttäuscht, wenn das, was ihr hören werdet, für euch in dem Sinne vielleicht nichts Neues ist. In dem Sinne, dass es Gottes Wort ist und dass wir versuchen, aus Gottes Wort uns zu erarbeiten, wie wir das tun können. Aber es wird keinen anderen Weg geben, als dass wir Gottes Wort als Grundlage nehmen und versuchen, hierin zu erkennen, wie wir einen Unterschied feststellen können. Und Punkt 1, den ich uns hier nennen möchte, ist der, dass wir uns darin üben müssen. Wir müssen wirklich, und wir dürfen dafür beten, wir müssen uns darin üben, diesen Unterschied festzustellen. Die Jungs waren ja logischerweise bei dieser getrennten Jugendstunde dabei, als Eddie sagte, wenn man Gott dient, dann hat man für das Reden Gottes ein Gespür. Ich war im ersten Moment etwas verwundert, aber er hat das eigentlich sehr schön zum Ausdruck gebracht. Wenn man Gott dient, hat man für sein Reden ein Gespür. Ich denke, er sagt uns dadurch zweierlei. Das eine ist, wenn ich für eine Sache Gespür bekommen will, dann muss ich mich damit auseinandersetzen. Dann muss ich diese Erfahrung wiederholt machen. Dann muss ich Mechanismen oder Möglichkeiten entwickeln, dieses Reden auch wirklich zu erkennen, ein Gespür dafür entwickeln. Und es gibt Möglichkeiten, wodurch wir das können. Und ein Gespür für etwas zu haben, bringt auch zum Ausdruck, dass dieses Reden nicht immer gleich ist, die Art und Weise dieses Reden. Und das haben wir vorhin ja bereits gehört. Aber deswegen ist es wichtig, dass wir uns darin üben. Wir hörten eingangs davon, dass Hannah die Sprache des Herzens erlernt hat. Und wisst ihr, ich möchte euch empfehlen, die Sprache des Herzens zu lernen. Dass wenn ihr ins Gebet geht, und ich bin so dankbar, dass in diesen Tagen schon dieser Hinweis kam, gebt Gott in eurem Gebet die Gelegenheit zu reden. Als Kind erfährt man das Gebet, als junger Mensch oftmals auch, erfährt man das Gebet, indem man anfängt zu beten und Gott seine Gedanken vorträgt, seine Bitten vorträgt und das, was einem auf dem Herzen liegt. Und wenn man das Gott alles gesagt hat, sagt man Amen. Das Gebet ist beendet. Aber wisst ihr, lernt die Sprache des Herzens, indem ihr euer Herz Gott auftut, redet und dann stille werdet. Nicht stille zu werden, um mit den Gedanken irgendwo abzuschweifen, aber werdet ganz stille und achtet darauf und bittet darum in eurem Herzen, dass Gott anfängt zu reden, dass Gott euch Klarheit schenkt, dass Gott euch Dinge zeigt. Und wundert euch nicht, wenn ihr mal eine Minute still seid. Wundert euch nicht, wenn ihr 3 Minuten still seid. Wundert euch auch nicht, wenn ihr 5 Minuten still seid. Sondern nutzt diese Zeit, um Gott, wirklich vor Gott stille zu werden. Und widersteht ganz bewusst den Gedanken, die auf euch hereindringen. Das wird euch das erste Mal vielleicht nicht so gut gelingen. Vielleicht kommt der Gedanke, was mache ich jetzt hier eigentlich? Was ist jetzt eigentlich, wenn jemand reinkommt, Bruder, Schwester, Mutter, Vater, was denken die von mir? Aber was hat Eli von Hannah gedacht? Wisst ihr aber, sie redete in ihrem Herzen und fangt an, in eurem Herzen mit Gott zu reden. Und dafür ist es wichtig, dass ihr einen Ort habt, wo ihr stille werden könnt. Dass ihr einen Zeitpunkt habt. Und ich würde euch sogar empfehlen, wenn ihr merkt, Mensch, jetzt ist keiner im Haus, jetzt ist keiner zu Hause, dann lasst eure Arbeit Arbeit sein und geht ins Gebet und fangt an und sagt, lieber Gott, ich habe jetzt Gelegenheit zur Stille. Ich habe jetzt Gelegenheit, mich zu dir zu nahen. Ich widerstehe dem Teufel und ich weiß, wenn ich ihm widerstehe, dann flieht er von mir. Und wenn ich mich zu dir nahe, dann nahst du dich zu mir. Ich möchte die Sprache des Herzens lernen. Rede zu mir. Nutzt Gelegenheiten der Stille und habt einen Ort der Stille. Manchmal ist es ratsam, dass ihr vor dem Gebet, bevor ihr anfangt zu beten, stille werdet. Dass ihr euch einfach niederkniet und, wisst ihr, in die Gegenwart Gottes tretet. An der Stelle noch ein Gedanke, der kommt mir gerade. Wisst ihr, wenn ihr zum Gottesdienst geht, wenn ihr 3 vor 10 oder wenn ihr 9:30 den Gottesdienst habt, wenn ihr 3 Minuten vor dem Gottesdienst reinkommt, es noch gerade so geschafft habt, die Ampel gerade so noch bei Gelb überquert habt und dann kommt ihr rein und, oh, jetzt bin ich da, ich hab's geschafft, gut. Wisst ihr, wie wollen wir stille werden? Wie wollen wir Gelegenheiten wahrnehmen, runterzufahren, vor Gott stille zu werden und sagen, Gott, jetzt rede zu mir. Der Gottesdienst ist doch eine Gelegenheit, die Sprache des Herzens zu lernen. Da hören wir doch nicht nur mit den Ohren. Du kannst im Gottesdienst sitzen und taub sein und nichts vernehmen von Gottes Reden. Und ich befürchte, vielen Menschen geht es leider so. Aber weißt du, wenn du vor dem Gottesdienst stille wirst, wenn du hinkommst, runterfährst und sagst, lieber Gott, jetzt lass mich hören. Jetzt rede zu mir, rede zu meinem Herz. Du hast meine letzte Woche gesehen. Du weißt, was mich in der letzten Woche beschäftigt hat. Du weißt, was mich gestern Abend beschäftigt hat. Du weißt, du kennst meine Frage, die ich dir gestern ins Gebet gebracht habe. Ich habe noch keine Antwort, aber jetzt rede heute Morgen zu mir. Und wisst ihr, ihr werdet Erlebnisse machen, ihr werdet Erfahrungen machen, dass Gott auf dieser Ebene zu euch redet. Gott hat Gedanken des Friedens mit euch und Gott will, dass es euch gut geht. Übe dich darin, Gottes Stimme zu hören. Und Hannas Situation veränderte sich nicht. Als sie von ihrem Gebet aufstand, Hannas Situation war die gleiche gewesen. Aber sie war nicht mehr so traurig, heißt es. Sie schaute nicht mehr so traurig. Gott hat ihr eine Stärkung geschenkt. Gott hat ihr in dieser Stille Zuversicht gegeben. Und das ist es, was Gott auch euch geben will. Dadurch redet er. Und übe dich, Gottes Reden zu verstehen. Wenn er dich dann stärkt, wenn er zu dir redet, im Glauben kannst du es erfassen. Nimm das als Reden Gottes wahr. Ein weiterer Gedanke, öffne dich ganz bewusst und mit Ehrfurcht dem Reden Gottes. Nimm das nicht als etwas Selbstverständliches hin, dass Gott zu dir redet, sondern nimm das wirklich ehrfürchtig auf, dass Gott zu dir, kleine Menschen, und zu mir, kleine Menschen, redet. Sei ihm dankbar dafür. Fange an, diese Sprache wirklich mit ihm zu reden und öffne dich wirklich ganz bewusst dazu. Ich sagte schon, nutze die Gelegenheiten, Gottes Reden wahrzunehmen, indem du über Gottes Wort nachdenkst. Weißt du was, es hilft uns manchmal nicht, wenn wir ein ganzes Kapitel in der Bibel lesen, die Bibel dann zuklappen und gar nicht wissen, was Gott zu uns geredet hat. Dann haben wir Gottes Reden nicht verstanden. Wenn du einen Abschnitt in der Bibel liest und bald nicht mehr weißt, was du gelesen hast, dann hast du Gottes Reden nicht verstanden. Dann lies lieber weniger und denke über diesen Vers nach und höre, was Gott zu dir redet. Frage Gott, was willst du mir durch diesen Bibelvers sagen? Und wenn es Gott nicht nach diesem ersten Gebet beantwortet, dann nimm das zweite Gebet. Nutze ein zweites Gebet, Gott zu bitten. Nutze die Parallelstellen, die vielleicht angegeben sind. Lerne diese Sprache mit Gott zu sprechen. Herr, was willst du mir sagen? Sei auf Empfang. Bewahre sein Wort. So wirst du die Sprache des Herzens kennen. Fange an, Bibelstellen doch auch auswendig zu lernen. Merke dir, wo etwas steht. Finde dich in deiner Bibel zurecht. Orientiere dich darin. Versuche, Zusammenhänge herzustellen. Weißt du, wenn du in der Bibel liest und Gott schenkt dir einen Gedanken, Gott macht dir etwas bewusst und dann kommt dir der nächste Gedanke, Mensch, in dem anderen Kapitel oder an einer anderen Stelle, da las ich doch etwas Ähnliches, weißt du, Gott redet. Gott möchte dir vielleicht eine andere Seite seines Wortes zeigen. Übe dich darin, die Stimme Gottes zu kennen und die Sprache des Herzens zu erlernen. Und lerne es ganz bewusst, die Stimme Gottes von der Stimme Satans zu unterscheiden, um in den entscheidenden Fragen deines Lebens eine Antwort von Gott zu erhalten. Weißt du, wenn du nie dieses Reden lernst, wenn du nie diese Sprache lernst, wie willst du Gottes Willen erkennen? Und wisst ihr, ich glaube, eine Ursache dafür, dass es uns manchmal so schwer fällt, Gottes Willen zu erkennen, liegt darin, dass wir Gottes Sprache nicht sprechen. Dass wir nicht in der Lage sind, sein Reden wirklich zu verstehen. Und deswegen sollten wir viele Gelegenheiten dazu nutzen, dieses Reden wahrzunehmen. Je klarer unser Verständnis von Gottes Reden ist, umso klarer werden wir auch Satans Reden unterscheiden können, entlarven können. Gott will uns hierin unbedingt helfen. Ich möchte mich jetzt kurz halten, Satans Reden. Wir sprechen darüber, wie können wir es unterscheiden. Weißt du, Satan macht deine Sorge größer. Satan macht dein Problem unlösbarer. Satan lässt dir keine Hoffnung. Satan weckt und nährt in dir die Unzufriedenheit. Satan ist dein Vater der Lüge. Er wird dir vielleicht Dinge vorhalten, die nicht der Wahrheit entsprechen. Wird dich Vermutungen aufsitzen lassen. Vermutungen sind ein furchtbares Reden Satans. Weißt du, wenn man sich Vermutungen hingibt, man glaubt, etwas könnte so sein, spricht vielleicht darüber, im Nachhinein stellt sich heraus, das war gar nicht so. Satan kann Neid in deinem Leben hervorrufen, in deinem Blick auf den Nächsten, und er kann versuchen, darüber, auf dieser Schiene zu dir zu reden. Du siehst etwas, was der andere hat, du hast es nicht und du möchtest vielleicht auch haben. So wirkt Satan in seinem Reden. Satan verstellt unseren Blick. Er hindert uns daran, Gott zu danken. Satans Reden wirkt immer Gottes Wort entgegen, selbst wenn er uns als ein Engel des Lichts erscheint. Und wisst ihr, manchmal will Satan uns auch eine Last leichter machen. Wir hörten gestern von der Nachfolge. Wir hörten davon, was alles zur Nachfolge gehört. Wir hörten davon, was Nachfolge ist. Wisst ihr, Nachfolge hat mit Aufgabe zu tun, mit Tod zu tun, mit Sterben zu tun. Aber Satan wird dich genau davon abhalten wollen. Satan will deine Last auf diesem Gebiet leichter machen. Satan will nicht, dass du dieses Kreuz trägst. Und deswegen sagte Jesus zu Petrus: Satan, trete hinter mich. Petrus sagte doch: Herr, schone dein Selbst, das widerfahre dir nur nicht. Lasten leichter machen. Und wisst ihr, wenn Satan uns unser Gott dienen leichter machen will, dann doch gewöhnlich auf dieser Schiene, so ernst brauchst du das nicht nehmen. Das ist zu extrem. Wenn du das machst, dann, ja, was denken die anderen denn über dich? Die anderen tun das doch auch nicht. Wie hoch willst du den Maßstab eigentlich legen? Ich meine, es gibt an dieser Stelle auch eine andere Seite, darüber will ich nicht eingehen, oder darauf will ich jetzt nicht eingehen, aber möchte uns nur versuchen, wisst ihr, Satan ist so raffiniert. Satan wird versuchen, Zweifel in unser Leben zu streuen. Und Zweifel sind etwas Furchtbares. Wenn er an dich herantritt, dein Seelenheil anficht. Zweifel sind eine Wirkung des Redens Satans. Und wir müssen es lernen, diesen Zweifel in unserem Leben zu widerstehen. Wisst ihr, wenn uns Zweifel kommen, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist in unserem Leben, wenn Gott uns auf eine Sache hinweisen will, dann zeigt uns Gott auch einen Weg, wie wir aus diesen Zweifeln wieder rauskommen. Gott wird uns zeigen, dass wenn uns unser Herz verklagt oder anklagt, so ist Gott größer, so ist seine Gnade größer. Gott zeigt uns, dass wenn wir Sünde haben, dass wir unsere Sünde bekennen dürfen, und Gott ist getreu, er vergibt uns unsere Sünden. Aber Satan, er bringt uns in Zweifel und er sagt dir, weißt du was, du hast es schon so oft versucht. Satan sagt dir, du wirst das sowieso nicht schaffen. Und überleg mal, damals, als du so und so gehandelt hast, das kann eigentlich gar nicht mehr sein, dass du Kind Gottes bist. Und wenn du merkst, dass Satan mit solchen Zweifeln an dich herantritt, was machst du dann? Weißt du, ich übertreibe jetzt vielleicht ein wenig, aber wenn du anfängst, darauf einzugehen, dann fängst du an, mit Satan zu kommunizieren. Dann fängst du an, mit ihm zu reden. Du schenkst ihm Gehör. Und er wird dich immer tiefer führen, er wird dir immer dein Problem, deine Not immer größer machen. Aber was haben wir zu tun? Wenn Satan auf dieser Ebene an uns herantritt mit Zweifeln, dann woher kommt der Zweifel? Geh darauf zurück. Woher kommt dieser Zweifel? Und dann prüfe dich vor Gott. Was hat es mit diesem Zweifel? Was ist die Ursache dafür? Was hat es damit auf sich? Ist es sündig? Hast du Sünde begangen? Und wenn das der Fall ist, dann nimm Gottes Wort und merke dir 1. Johannes 1, Vers 9. Und da steht, so wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Und fange an, mit Gott zu reden. Widerstehe dem Teufel. Sage ihm, Satan, diese Zweifel kommen aus deiner Quelle. Und weißt du, Gott wird dir gnädig sein, wenn du anfängst, mit Gott zu reden. Und du kannst Gott ja auch bitten, Herr, ich habe diese Zweifel. Räume du sie aus. Schenk mir Klarheit darüber. Und Gott wird das tun. Satans Reden trägt immer dazu bei, dass wir uns von Gott entfernen und von Gott entfremden. Und wisst ihr, dieses ist eine ganz gefährliche Wirkung von dem Reden Satans. Denn es ist ein schleichender Prozess. Diese krassen Dinge, die wir heute Morgen gesehen haben, Satan steht nicht sofort mit den äußersten Mitteln vor dir. Satan versucht dich schleichend abzubringen. Und weißt du, wenn in deinem Leben eine Entfernung, eine Entfremdung von Gott eingetreten ist, dann gibt es Ursachen darin, die in dem Wirken Satans zu suchen sind. Dass Satan irgendetwas in dein Leben eingeschleust hat, womit er dich von Gott entfremdet hat, womit es ihm gelungen ist, dich von Gott zu entfernen. Wir lesen das ja an den Sendschreiben, an die Gemeinden in Kleinasien. In der Offenbarung steht es geschrieben, dass Gott jeder Gemeinde ihren Stand, ihren inneren Zustand gezeigt hat. Auch hier übrigens ein schönes Beispiel dafür, dass wenn Gott etwas in eurem Leben zeigt, dann lässt er euch nicht im Unklaren darüber, sondern dort, wo Gott eine Gemeinde gestraft hat, wo er ihnen den inneren Zustand zeigte und ihnen gesagt hat, dass sie von Gott abgewichen sind, da hat er ihnen auch die Lösung gezeigt, wie sie davon loswerden können. So ist Gottes Reden, wenn er euch, wenn er mir etwas zeigen will. Er zeigt einen Ausweg aus der Situation. Und wir lesen an den Sendschreiben, dass es Satan gelungen ist, diese Gemeinden schleichend immer weiter von Gott zu entfernen. Und manche Gemeinden waren sogar der Meinung, dass sie noch in Gott stehen, dass noch alles in Ordnung ist, dass sie ja Werke haben. Jesus sagt, du meinst, dass du stehst, du meinst, dass du lebst, aber du bist tot. Wisst ihr, schleichender Prozess, eine Wirkung des Redens Satans. Es hat häufig Anklagen zur Folge, führt zu Entmutigung. Wir hörten davon, dass Entmutigung eine der furchtbarsten Waffen Satans sind. Und es mag hier und da wirklich letztendlich zur Aufgabe des Glaubenslebens führen, zum Schiffbruch. Ich glaube, eine Begebenheit aus Gottes Wort, das uns zeigt, wie wir das Reden Satans entlarven können, finden wir in der Versuchung Jesu. Und darauf möchte ich jetzt noch kurz eingehen. Wir alle kennen ja in Matthäus 4 diese Geschichte oder diese Begebenheit. Es heißt, Matthäus 4 von Vers Anfang, da ward Jesus vom Geist in die Wüste geführt, auf dass er vom Teufel versucht würde. Es ist eigentlich schwer vorstellbar, vom Geist in die Wüste geführt, auf dass er vom Teufel versucht wurde. Jesus wurde den Angriffen Satans ausgesetzt. Aber wir werden sehen, dass Jesus damit einen ganz bestimmten Grund auch verfolgt. Es sind drei Versuchungen, mit der Satan an Jesus herantrat. Und die erste Versuchung, sie bestand darin, dass er Steine zu Brot machen sollte. Worin lag jetzt eigentlich das Problem? Halten wir uns das einmal vor Augen. Jesus hat 40 Tage und 40 Nächte in der Wüste gefastet. Und jetzt tritt Satan auf und sagt, Und das heißt, es hungerte ihn. Und jetzt tritt Satan auf und sagt, bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Ist in dieser Handlung etwas Sündhaftes? Wenn Jesus Steine zu Brot gemacht hätte und davon gegessen hätte, wäre in der Handlung etwas Sündhaftes? Sie war ohnehin vorüber. Er hatte ja 40 Tage und 40 Nächte gefastet. Dann heißt es hungerte ihn. Lukas sagt, er wurde für, ich hoffe, ich sage uns jetzt nichts Falsches, Lukas 4. Ja, da heißt es, dass er 40 Tage lang von dem Teufel versucht wurde und er aß nichts und trank nichts in diesen Tagen. So, es scheint, dass diese Zeit von 40 Tagen gesetzt war. Lukas 4 spricht etwas anders darüber. Aber, Brüder, ich hoffe, ihr könnt das bestätigen. Ich denke, in der Handlung, wenn Jesus Steine zu Brot gemacht hätte, die Handlung selbst wäre nicht sündhaft gewesen. Jesus hat die Macht, aus Steine Brot zu machen. Das heißt, wir müssen uns fragen, was hat es dann damit auf sich? Worin liegt die Versuchung? Richtig? Er hätte der Stimme des Satans gehorcht. Und worin liegt jetzt aber die eigentliche Versuchung? Auch das ist ein wichtiger Punkt. Er hätte Gottes Allmacht für sich missbraucht, nicht für die Menschen, die Kraft Gottes. Aber worin liegt die eigentliche Versuchung? Bitte? Das kommt ja an, das ist die andere Versuchung, von der er spricht. Hier war noch eine, ja. Es läge am eigenen Fleisch. Vielleicht meinst du das Richtige, aber seht mal, Vers 2, da heißt es, und er hatte 40 Tage und 40 Nächte gefastet und es hungerte ihn. Jesus hatte ein natürliches Bedürfnis. Und wir dürfen dabei nicht vergessen, Jesus kam auf diese Erde. Er wurde ja Mensch. Er war uns Menschen gleich geworden. Und es in Philippa, wir hörten in diesen Tagen davon, da heißt es, er erniedrigte sich selbst und ward uns Menschen gleich. Ich lese uns dasselbe lieber, bevor ich das falsch zitiere. Philippa Kapitel 2. Luther übersetzt das eigentlich etwas schwierig, zumindest ist es für unser Verständnis heute etwas schwierig. Es heißt, Philippa 2, Vers 5 und 6, ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Welcher, ob er wohl in göttlicher Gestalt war, hielt er es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Ich glaube, die Schlachterübersetzung bringt hier zum Ausdruck, dass Jesus sich nicht dieser Macht Gottes, die er hatte, für seine menschlichen Bedürfnisse bedient hat. Das heißt, er war uns Menschen gleich. Wir haben nicht die Macht, uns der Kräfte Gottes zu unserem eigenen Selbstzweck zu bedienen. Und Jesus ist uns Menschen gleich geworden. Ich will uns damit sagen, wir können uns nicht die Macht nehmen, aus Steinen Brot zu machen, um bei diesem Beispiel zu bleiben. Wir müssten Gott den Vater bitten, das zu tun. Und genauso hat Jesus auch, er ist uns Menschen gleich geworden, sich nicht diese Macht rausgenommen, Steine zu Brot zu machen. Aber, und worum ist, was ich uns versuchen möchte zu zeigen, wisst ihr, Die eigentliche Versuchung lag darin, dass Satan ein natürliches Bedürfnis des Menschen ansprach. Und wisst ihr, das ist etwas Gefährliches. Und ich glaube, deshalb ist uns auch diese Versuchung gegeben. Wir alle haben doch Bedürfnisse. Wir alle haben doch Wünsche, wir alle haben Sehnsüchte. Wir sind Menschen. Jesus hungerte und wir haben natürliche Bedürfnisse. Eddie hatte bei den Jungs am Mittwochabend gesagt, dass wenn es ein Alter gibt, ich glaube, er sagte, er las das in einem Buch, wenn es ein Alter gibt, in dem man den Willen Gottes in Bezug auf den Partner nicht erkennen kann, dann ist es das Alter zwischen 13 und 18 Jahren. Das war eine Äußerung von einem Autor, das war wohl dieses Buch, Kann denn Liebe Sünde sein, richtig? Oder zwischen 15 und 18. Und mir kam dieser Gedanke, ihr seid jung, ihr geht in die Schule. Heute ist es etwas völlig Normales, dass die Ersten mit 12, mit 13 ihre ersten Beziehungen haben. Überhaupt noch keine Ahnung davon, was das heißt. Aber wisst ihr, an dieser Stelle unterliegen wir einer Gefahr. In uns werden auch Bedürfnisse geweckt. Und das ist eine Tür, ein Tor, durch das Satan eindringen kann. Satan bietet Jesus hier eine Gelegenheit an. Du kannst doch aus Steinen Brot machen, oder bist du etwa nicht Gottes Sohn? Und wisst ihr, Satan kann über unsere natürlichen Bedürfnisse Gelegenheiten bieten, zu denen wir Ja sagen, ohne Gottes klare Wegweisung zu haben. Und Gott wird uns in Bezug auf unsere Fragen nie im Unklaren lassen. Und es scheint mir so wichtig zu sein, dass wir unsere Bedürfnisse erkennen und dass wir mit unseren Bedürfnissen zu Gott kommen. Und Jesus sagte, ehe denn wir den Vater bitten, schreibt euch diese Bibelstelle auf, Matthäus 6, Vers 8, da heißt es, euer Vater weiß, was ihr bedürfet, ehe denn ihr ihn bittet. Gott kennt eure Bedürfnisse und lasst eure Bedürfnisse nicht zu einem Einfallstor Satans werden, auf den unterschiedlichsten Gebieten. Wenn du einfach mal, ich meine, diese Liste, die mag so groß sein. Ihr wisst ja, denke ich, selbst, woran es eigentlich in eurem Leben scheitern kann. Woran es in eurem Leben vielleicht auch gescheitert ist. Aber das ist eine Möglichkeit. Und Jesus sagt hier, dass der Mensch nicht allein von Brot lebt, sondern, das ist interessant, von einem jeglichen Wort Gottes, von dem Reden Gottes. Und lasst euch an dieser Stelle einfach von Gott den Weg zeigen und wie er euch dieses Bedürfnis stillen will. Satan hat Acht auf unsere natürlichen Bedürfnisse und wird uns Möglichkeiten zeigen, diese zu stillen. Es könnte zum Beispiel bei unserer Berufswahl so sein. Du hast vielleicht jemanden im Bekanntenkreis, im Freundeskreis, der hat es wirklich zu etwas gebracht. Hat Karriere gemacht, einen Berufsweg eingeschlagen, fantastisch. Und du bekommst auch dieses Bedürfnis, du orientierst dich daran, du möchtest vielleicht auch so sein, das Gleiche erreichen. Wisst ihr, es ist nicht verkehrt, nach einer guten Bildung zu streben, das möchte ich klar herausstellen. Aber wisst ihr, lasst euch diesbezüglich von Gott dahin leiten und folgt nicht einfach einer Gelegenheit, die sich euch bietet, sondern prüft diese Gelegenheiten. Ich hörte in diesen Tagen von einem jungen Bruder, der sagte, dass sich bei ihm beruflich einige Veränderungen ergeben und dass er jetzt auf Empfang ist, dass er einfach prüft und wartet, was zeigt mir Gott jetzt dadurch, was redet er dadurch? Sind das jetzt Wege, die Gott mir öffnet? Und er betet dafür, Herr, schließ mir Türen, wenn sie nicht von dir sind. Auch wenn das lukrativ scheint, auch wenn das gut erscheint. Die zweite Versuchung, werde das kurz anreißen. Satan führt ihn auf die Zinne des Tempels in Jerusalem. und sagt zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so lass dich herab. Es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir Befehl tun und sie werden dich auf den Händen tragen, auf dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Und hier antwortet Jesus ihm: Es steht wiederum geschrieben, du sollst Gott, deinen Herrn, nicht versuchen. Wisst ihr, Satan versucht hier Zweifel zu schüren und zur Übertretung der Gebote Gottes zu verleiten. Jemand sagte in diesen Tagen, Jesus sollte dadurch offenbar werden, erkennbar werden, dass er am Kreuz für die Menschen gestorben ist. Und Satan wollte hier etwas anderes machen. Satan wollte ihn von der Zinne des Tempels, von der Spitze des Tempels herunterspringen lassen und ihn dadurch im ganzen Volk erkennbar machen. Was wäre passiert? Man hätte Jesus sofort zum König gekrönt. Das ist doch das, auf das Israel wartete, auf einen Außergewöhnlichen, auf jemanden, der übernatürliche Kräfte hat, der die Möglichkeit hätte, sie von der Knechtschaft der Römer zu befreien. Darauf warteten sie doch. Und wisst ihr, Satan mag uns auch vorgaukeln, dass er etwas Besonderes aus uns machen will. Dass er aus unserem Leben uns in unserem Leben vielleicht etwas Besonderes geben will. Dass wir es zu etwas bringen, ein gewisses Ansehen. Und Satan wird uns auf diesem Gebiet versuchen. Aber wir dürfen uns nicht in diese Gefahr begeben, uns nicht in diesen vielleicht etwas nicht natürlichen Bedürfnissen, aber den Bedürfnissen unseres Fleisches, wie Gottes Wort spricht, Hochmut, vielleicht Stolz. Andere sollen mich sehen, andere sollen etwas erkennen, andere sollen sehen, wie gut ich etwas machen kann, dass mir vielleicht mehr Begabung gegeben ist als jemand anderen. Satan kann dich auf diesem Gebiet versuchen. Auch das ist ja ein Bedürfnis des Menschen, eine gewisse Anerkennung, von anderen gesehen zu werden. Lasst uns hierin unsere Motive prüfen und Satan hier einen Riegel vorschieben. Das Letzte: Satan führt ihn auf einen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt. Das alles will ich dir geben, so du vor mir niederfällst und mich anbetest. Wisst ihr, ich glaube, dass die erfolgreichsten Rockmusiker, die erfolgreichsten Schauspieler, erfolgreichsten Schriftsteller, dass sie irgendwann einen Bund mit Satan gemacht haben. Ich habe dafür in diesem Sinne ja keinen Beweis, aber wie gesagt, dieses Thema Rockmusik, wir hatten das ja vor einigen Jahren mal gehabt und nehmt einfach mal Harry Potter. Das ist ein ganz arme Schriftstellerin, die keine Mittel hat, nicht weiß, wie sie über die Runden kommt. Und kommt zu einem unvorstellbaren Reichtum. Mit einem Medium, das Magie fördert, verbreitet. Satanskult. Alle Reiche der Welt hätte Jesus besitzen können, wenn er vor Satan niederfällt und ihn anbetet. Und wisst ihr, es gibt eine Bibelstelle, die spricht davon, und das ist interessant, eigentlich spricht die Bibel an mehreren Stellen davon, dass die, die reich werden wollen, die werden in viele Versuchungen fallen. Und wisst ihr, reich werden wollen ist nicht nur, ich glaube, wenn ich heute fragen würde, wer von euch will reich werden, dann haben wir vielleicht diese Vorstellung, diese Auffassung, ja, irgendwann mal Millionär sein. Nicht Rücksicht oder nicht darauf achten zu müssen, wie viel Geld ich zur Verfügung habe. Und ich glaube, keiner von uns würde jetzt ernsthaft diesen Wunsch erwägen. Aber wisst ihr, wir haben doch auch hier Bedürfnisse, dass dass wir vielleicht Dinge haben wollen, die über unserem Vermögen stehen, über unserem finanziellen Vermögen. Dass wir uns Dinge leisten wollen, die wir uns vielleicht nicht leisten können. Und dass wir anfangen, hier Anstrengungen zu unternehmen, diese Dinge zu erreichen oder erreichen zu können. Und auch hier kann Satan uns versuchen. Und weißt du, wenn du anfängst, vielleicht einen Ferienjob zu machen, der dich so fordert, dass du keine Zeit mehr für Jesus hast, keine Zeit für andere Dinge hast, deswegen nicht zur Gebetsstunde fahren kannst, nur vielleicht nicht mehr zum Jugendchor gehen kannst, zur Jugendstunde, zum Gottesdienst, nur um etwas zu verdienen, um etwas zu haben, reich werden zu wollen. Ich glaube, dann hast du Satans Reden Gehör geschenkt. Dann ist es ihm gelungen, dich vom eigentlichen Ziel abzubringen. Und wisst ihr, wir haben Beispiele unter uns, wo Gott jemandem Dinge geschenkt hat, um die er gebetet hat, ohne dass er dafür arbeiten musste. Das wird nicht immer so sein. Das hört sich für uns vielleicht unglaublich an oder unmöglich an oder wie auch immer. Aber ist es eine Sache, die für dich gut ist, die du einsetzen wirst können, die dich weiterbringt, dann hat Gott Möglichkeiten, dir das auf diesem Wege zu geben, dass nicht Satan dir Türen öffnen muss, sondern dass Gott dir Türen öffnen kann. Wisst ihr, über diese Bedürfnisse wird Satan versuchen, an uns heranzutreten. Unsere natürlichen Bedürfnisse, egal auf welcher Ebene sie liegen. Und wir müssen hier wachsam sein. Wir müssen Satans Reden ganz bewusst widerstehen, müssen uns Gottes Reden öffnen. Ich sagte bereits, Gottes Reden, es richtet uns auf. Gottes Reden, es trägt uns, es tröstet uns. Es ermutigt uns. Gottes Reden ermahnt uns manchmal auch und trägt dazu bei, dass wir Gottes Reden als eine Strafe empfinden. Hebräer 12 ist uns da ein Beispiel dafür. Hebräer 12, 6 bis 8, könnt euch diese Stellen durchlesen. Aber Gott zeigt uns dort auch, dass es in seiner Absicht liegt, dann zu uns zu reden. Ich kürze jetzt einfach ab. Ich wünsche uns, dass Gott uns durch diese Gedanken zeigen konnte, dass wir diesem Reden Satans ausgesetzt sind, aber auch diesem Reden Gottes ausgesetzt sind, dass es viele Möglichkeiten gibt, Gottes Reden zu hören und es wahrzunehmen, dass wir aber auch in einer Gefahr stehen, Satans Reden zu hören und seinem Reden Raum zu geben. Und als zusammenfassenden Vers habe ich mir den aus Jakobus Kapitel 4 aufgeschrieben. Jakobus Kapitel 4, Vers 7 und 8, da heißt es: Widerstehe dem Teufel, so flieht er von euch. Nahet euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Und ich glaube, dass Gott jedem helfen wird, dass wir das erleben werden können. Gott segne euch, Herrin, Gott helfe euch, Gott helfe mir, dass wir diese Stimmen ganz klar unterscheiden können. Amen.